Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Ja, Aufbaugegner VfL Bochum. Nach der Niederlage in Nürnberg stellt sich natürlich die Frage, wie baut der VfL sich denn jetzt selber wieder auf und kriegt vielleicht ein kleines Kopfproblem gelöst. Wir blicken heute auch zurück auf die ersten 100 Tage Präsidium. Was ist vielleicht gut, was ist eher schlecht gelaufen? Und die war natürlich auch mitverantwortlich für die Trainerentscheidung. Hecking entlassen. Wie geht's weiter mit Siebers?
Inside VfL. Der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo, liebe VfL-Fans. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist auch dabei Stefan Döring, Funke-Sportreporter.
Ich grüße in die Runde. Hallo.
Er ist ein altbekanntes Gesicht natürlich für euch. Ein neues Gesicht vielleicht ist ja Moritz Zipser. Du bist Podcaster und Fan vor allem.
Genau. Ja, ich bin seit 2019 Podcaster und seit 2006 VfL-Fan. Erstes Spiel war gegen Arminia Bielefeld. Ein Sieg tatsächlich. Also ich bin anders ins VfL-Fansein reingekommen als viele andere. Nicht mit einer Niederlage, aber jetzt über die vielen Jahre auch in der zweiten Liga und jetzt in der Bundesliga geblieben. Und wie gesagt, seit 2019 mit dem immer wieder VfL-Podcast auch auf allen verschiedenen Medien zu hören. Und geben da unsere Meinung zu Spielen und vor den Spielen ein bisschen am besten.
Eben so ein bisschen aus Fansicht. Und ich meine, der Name zeigt ja schon, das ist was, was wir alle schreien. Im besten Fall in der Kurve immer wieder VfL.
Richtig, daher kam das auch.
Ja. Ja, wir waren jetzt alle drei, wie wir hier sitzen, auch in Nürnberg, haben uns das Spektakel angeguckt.
Spektakel ist
ja, um es mal so zu übertreiben. Habt ihr eure Gefühle, Gedanken geordnet bekommen schon in der Zeit?
Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht auf der Rückfahrt und bin am Ende tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass man jetzt als VfL-Fan einfach realisieren muss, dass es in dieser Saison nur noch gegen den Abstieg geht. Es geht für mich nur noch darum, das Schlimmstmögliche zu vermeiden und irgendwie die Saison so zu Ende zu bringen, dass man in der zweiten Liga bleibt und da dann nochmal einen vernünftigen Neuanfang starten kann. Weil ja, man hat es jetzt gesehen, die Köpfe der Mannschaft, die sind voll, die denken, fangen sehr schnell an, wieder nachzudenken. Und es funktioniert dann, ja, funktionieren die Grundtugenden einfach nicht. Und das wird meiner Meinung nach lange dauern, bis man das wieder aus den Köpfen hat und bis man da vernünftigen Fußball wieder sehen kann.
Ja.
Ja, ich bin da bei Moritz. Also wir hatten es letzte Woche ja auch schon mal angesprochen und ich hatte jetzt nach dem Spiel auch mit Felix Passler und Maxi Wittek darüber gesprochen, beziehungsweise sie gefragt, ob es ein Kopfproblem ist einfach, weil sie ja wirklich seit März in einem Negativstrudel sind. Und selbst bei den Neuzugängen wie Romario Rösch, Philipp Strompf, die sind halt abgestiegen. Ne? Also das darf man nicht vergessen, dass es mit den Köpfen einfach unfassbar viel macht. Und ich glaube einfach, dass die Grundqualität von jedem einzelnen Spieler deutlich höher sein müsste als das, was sie aktuell auf den Platz bringen. Dass aber im Fußball oder im Sport generell einfach die mentale Komponente unfassbar wichtig ist und dass es beim VfL Bochum gerade überhaupt nicht funktioniert. Und dann dadurch hast du keine Führungsspieler auf dem Platz, die eigentlich die Führung übernehmen sollen, weil die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Dadurch gibst du den jungen Spielern keine Leitplanken, wie in Kaitan Lenz, der jetzt ehrlich gesagt in den letzten beiden Spielen in Paderborn und auch in Nürnberg nicht mehr an seine unbekümmerten Leistungen vom Saisonstart anknüpfen konnte. Ja, was, also so sieht's dann eben aus, ne? Mhm. Und ja.
Sollen wir mal reingucken in einen dieser Köpfe? Wir haben einen Ton mitgebracht von Maxi Wittek nach dem Spiel.
Dass wir jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist, glaube ich, klar. Natürlich geht bei vielen dann auch der Kopf los. Aber wie gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, jetzt gerade weiß ich noch nicht wie, aber wir müssen irgendwie versuchen, dass wir den Kopf freikriegen mit noch mehr Mut über die ganzen 90 Minuten. Ja, und dann versuchen, es nächste Woche einfach besser zu machen.
Jetzt gerade weiß er noch nicht wie. Ja.
Ja, es drückt so ein bisschen die Hilflosigkeit eben aus und er spricht es ja auch an mit, es ist in den Köpfen drin. Und natürlich ist das ein Riesenproblem. Und wenn du dann dazu auch noch siehst, wie dieser Kader zusammengestellt ist, ich weiß ja, dass der ein oder andere Spieler uns auch hier verfolgt, und geht ja auch gar nicht, geht ja auch gar nicht um einen persönlich jetzt, aber es ist einfach, dass dieser Kader limitiert ist. Also ich würde behaupten, der ist von seinen Grundqualitäten her in der Offensive und im Mittelfeld müssten die eigentlich deutlich mehr Leistung auf den Platz bringen können, Ja, also das, der Meinung bin ich nach wie vor. Aber du hast einfach, Dirk Duffner und Team haben es nicht geschafft, einen Kader zusammenzustellen, der ausgewogen ist, wo eine Offensive vorhanden ist und wo dann konkret Spieler sind, die eine Führung übernehmen können. Und das fällt dieser Mannschaft gerade komplett auf die Füße.
Ja, lass uns mal gucken auf auch eine Personalie, die wir letzte Woche ausführlich besprochen haben, die in der letzten Woche nur besprochen wurde. David Siebers hat übernommen, wurde auch teilweise, müssen wir jetzt auch mal sagen, ein bisschen jetzt seine Aussagen bei der Pressekonferenz ist schon vor dem Spiel ein bisschen in die Kritik geraten mit seinem Victory und Fight und Love. Gab einen kleinen Schmunzler, wenn du dann halt nicht lieferst mit solchen Worten, hinterlässt das einen Beigeschmack, oder?
Schon, aber ich würde als Fan David Siebers jetzt noch gar nicht so in die Kritik nehmen. Also natürlich die Worte vorweg, habe ich auch dann viel von Freunden gehört, dass sie darüber geschmunzelt haben oder natürlich auf den sozialen Netzwerken. Aber man sieht ja, was er da für eine Mannschaft übernimmt, die komplett, wie jetzt gerade schon gesagt, komplett verunsichert ist, wo es in den Köpfen rattert. Und ich glaube, das ist einfach eine Mammutaufgabe, die du als Trainer da bewältigen musst, wenn selbst die Mannschaft nicht weiß, wie wir gerade bei Maxi Wittek gehört haben, wie sie das aus den Köpfen frei bekommen soll. Und ich glaube selber, das geht eigentlich nur über ein Erfolgserlebnis. Deswegen ist dann dieser Last-Minute-Sieg von Nürnberg, ist dann da nochmal ein ordentlicher Bruch, den man als Mannschaft bekommt. Wenn man da mit einem dreckigen Punkt nach Hause fährt, dann kannst du da vielleicht ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Und jetzt ist es schwierig natürlich. Und zu David Siebers, ich finde, man hat gerade in den ersten Minuten gesehen, wie er spielen möchte. Oder auch zum Schluss, ab der 75. Minute, bis dann natürlich zum Gegentor wieder, finde ich, hat man gemerkt, okay, er möchte vorne draufgehen. Man hatte dann auch hohe Ballgewinne. Man konnte gerade dann eher in der zweiten Halbzeit da vielleicht auch ein, zwei Chancen mehr draus erarbeiten. War natürlich in der Summe immer noch viel zu wenig. Aber natürlich das dazwischen, das war dann wieder so ein Moment, wo man gemerkt hat, eben der Kopf rattert. Und wie gesagt, da würde ich David Siebers gar keinen Vorwurf machen, weil das dauert, glaube ich, bis man da als Trainer ansetzen kann.
Ja, da bin ich bei Moritz. Also ich glaube, David Siebers ist in dieser aktuellen Situation auf gut Deutsch gesagt die ärmste Sau. Ne? Also der übernimmt einen Kader, den er nicht zusammengestellt hat, versucht seine Idee vom Fußball da durchzubringen. Und es ist ja von vielen Fans des VfL kritisiert worden, nachdem wir die Aufstellung gesehen haben, war klar, dass das nichts wird. Ja, aber man muss ja gucken, welches Personal hat er denn zur Verfügung und was kann er machen? Und er selbst hat es in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, er hat es nach dem Spiel gesagt, er ist der Meinung gewesen oder er hatte den Eindruck, dass diese Mannschaft es annimmt, was er umsetzen will. Und Moritz hat es richtig gesagt, du in den ersten 15, 20 Minuten hast du es ja gesehen. Also das Pressing hat funktioniert, sie haben hohe Ballgewinne erzielt, sie haben hoch Einwürfe rausgeholt, sie haben Ecken rausgeholt. Ja, wenn du halt eine Offensive auf dem Platz hast, die den Namen eigentlich nicht verdient und du nicht einen einzigen Torschuss abgibst, da muss man sich ja einen Kopf fassen, ehrlich gesagt, in der zweiten Liga, dass der erste Torschuss der Elfmeter von Sissoko gewesen ist, ja, in der 86. Minute. Und kurz vorher, bestes Beispiel, wie beschissen, auf gut Deutsch gesagt, es einfach läuft gerade, dieser Schuss von Ibrahim Sissoko, der 45 Meter übers Tor fliegt. Also der ist, glaube ich, bei euch in der Kurve gelandet, als ihr da gestanden habt. Also das war so wirklich Paradebeispiel dafür, wie schlecht das gerade läuft. Ja, und nochmal zu David Siebers zurück. Also der muss ja mit diesem Kader jetzt erstmal arbeiten. Und er wollte einen anderen Fußball spielen. Und dass er dann nicht komplett den Kader umbaut oder die Startelf umbaut, ist dann aus meiner Sicht auch logisch, weil wir haben es heute auch bei watz.de geschrieben, wenn er das sofort im ersten Spiel macht und die erfahrenen Spieler wie Paslak, wie Wittek, wie Matos Bero rasiert, dann hat er für seine beiden Spiele, die er bis zur Länderspielpause hat, ja gar keine anderen Möglichkeiten mehr. Also was, jetzt überleg mal, Kaspar Kosiewski hätte gespielt statt Felix Paslak. Der hätte Bero rausgelassen und Onyeka oder Wädchen hätten angefangen. Der hätte vielleicht mit Daniel Kolmo gespielt, hätte Alfaro Ruprecht dabei gehabt, der in der U21 übrigens ein Tor geschossen hat beim 2-2 gegen die U23 von Paderborn. Und es wäre auch in die Hose gegangen. Dann hätte jeder gesagt, wie kannst du das machen? Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen.
Ich möchte mal so ein bisschen eure Zuschriften, sagt man ja so schön, wo es natürlich Quatsch ist. Ihr schreibt einfach WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails mit einbringen.
Was ja richtig ist. Immer her damit.
Genau, immer gerne. In den Folgenbeschreibungen kriegt ihr auch nochmal die Nummer oder die Mailadresse entsprechend. Carsten zum Beispiel fand den ganzen Auftritt erbärmlich. Solche Wörter fallen dann halt nach so einem Spiel in Nürnberg. Er würde zum Beispiel auch lieber auf die Jugend setzen und dann mit denen fallen, statt jetzt irgendwie das mit den Erfahrenen zu tun, wo man ja auch sagen muss, also die dann jetzt zu brechen und da die Schuld dann auch denen komplett zu geben, wäre auch das Falsche, oder?
Ja, ich finde immer dieser Ruf nach der Jugend, das hört man in Bochum recht schnell, wenn es da nicht läuft. Dann heißt es, lass die U19 spielen, oder das heißt bei vielen Bundesligisten oder Profivereinen. Du hast es ja gerade schon gesagt, Stefan, man sieht ja jetzt auch bei der Jugend, wenn die spielen wie ein Lenz, dass der Kopf jetzt auch anfängt zu arbeiten. Also wenn man jetzt da die Jugend reinwirft und dann läuft es weiter nicht, dann ist es komplett richtig. Dann bricht man die und hat dann andere Probleme. Also da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, wie man das weitermacht. Natürlich macht es dann auch Sinn, wenn man jetzt einen Kaspar Kocherski da hat, dass man ihn dann irgendwann nochmal reinwerfen kann, gerade weil ein Felix Paslak eben seiner Form hinterherläuft. Entschuldigung, seiner Form hinterherläuft. Dass du da eben die Alternative hast, die du reinwerfen kannst oder auch reinwerfen musst irgendwann, aber mit zu vielen Jugendspielern ist das auch noch viel zu früh in der Saison, darüber jetzt nachzudenken. Das muss ein Mix sein aus Erfahrung und da muss man gucken, wer eben jetzt funktioniert und eben den Jugendspielern, die man jetzt schon an den Profifußball herangeführt hat.
Ich finde auch Erfahrung, es gibt so Leistungsschwankungen bei den Erfahrenen. Wir hatten letzte Woche noch drüber gesprochen, dass Vogt mit von den Erfahrenen eben einer der stabileren war. Diesmal zum Beispiel Günther hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, war super sauer, auch unter anderem auf Vogt. Und das zieht sich ja durch. Auch ein Holtmann performt mal so. Das ist doch auch ein Zeichen für eine Kopfsache, ne?
Definitiv. Also wir kommen immer wieder bei der Kopfsache raus, bei der mentalen Geschichte. Aus meiner Sicht ist es inzwischen auch einfach nötig, da vielleicht mal mit einem Psychologen zu arbeiten. Auch wenn Felix Paslak und Maxi Wittek beide gesagt haben, ja, eigentlich geht's denen ganz gut. Ja, aber irgendwas muss ja in den Köpfen stecken. Also da muss ja was vorhanden sein, wenn du nach 20, sagen wir mal, anständigen Anfangsminuten dann entsprechend diese Art von Fußball nicht mehr umsetzen kannst, weil du kommst nicht mehr in die Zweikämpfe. Und es sind ja wirklich kleine Anpassungen nur gewesen, die Miroslav Klose vorgenommen hat. Ist dann jemand, das in Justwahn ist in die Halbräume reingegangen, die hatten mit ihrem Stürmer, der kein klassischer Mittelstürmer war, sondern eher so ein kleiner Querleger, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen und sie haben die Halbräume da anders bespielt und schon hatten sie die Bochumer im Sack. Also man muss ja wirklich auch konsternieren, dass ohne Timo Horn und Leandro Morgalla wäre das in der Halbzeit ja schon eine Farce geworden. Also da waren ja wirklich ein, zwei Chancen schon dabei. Und also ich hab dann am Schluss hinterher nochmal die Szenen gesehen. Ich glaube, dem vermeintlichen Führungstreffer braucht man ehrlich gesagt auch nicht zurückpfeifen. Weil also die Schulter ist dann irgendwie so halb im Abseits gewesen, aber also richtig gesehen, ja gut, aber das ist eine andere Diskussion. Aber nochmal, also du hättest ja wirklich in Nürnberg untergehen können. Genauso wie du letzte Woche in Paderborn hättest schon untergehen können. Auf der anderen Seite hättest du aus beiden einen dreckigen Punkt mitgenommen, hätte jetzt vielleicht jeder gesagt, ja, spielerisch schlecht, aber hast zwei Punkte mehr auf dem Konto.
Aber das ist ja auch was sich auch ein bisschen durch die Saison zieht. Man sagt ja auch, wenn wir jetzt gegen Schalke gewonnen hätten, wer weiß, wie wir dann dastehen würden. Man darf aber auch ja nicht vergessen, gegen wen Bochum da gespielt hat. Das war ja der FC Nürnberg, der auch schlecht in die Saison gestartet ist. Und dann reichen eben diese kleinen Anpassungen von Nürnberg und Bochum wird komplett aus der Bahn geworfen. Und das muss einem einfach zu denken geben. Und das ist ein Warnsignal auch für die nächsten Spiele. Weil im Grunde, wenn sich das nicht bessert, wissen natürlich viele Trainer oder viele Mannschaften, okay, wir machen dann ein, zwei kleine Anpassungen und dann könnte es gegen Bochum gut laufen, selbst wenn Bochum gut ins Spiel kommt. Und das gibt mir auch selber als Fan zu denken, wie es dann weitergehen soll. Und eben dann muss eben ganz schnell diese Kopfsache geklärt werden und da muss man einen Ansatz finden. Und dann nochmal zurück zu dem O-Ton von Maxi Wittek. Das macht mir Sorgen, wenn dann auch die Spieler nicht wissen, wo sie da ansetzen sollen.
Mhm. Ja, zumal es ja wirklich, Felix Paslak hat es dann nach dem Spiel auch gesagt und David Siebers sagt es ja auch, sie hatten schon den Eindruck, dass es eine gute Trainingswoche ist oder gewesen ist. Und dann bietest du aber so eine Leistung, sorry, geht nicht. Und dann aus meiner Sicht musst du jetzt als Trainer auch hingehen und so ein, zwei, drei personelle Konsequenzen für die Startelf gegen Fortuna Düsseldorf dann auch ziehen. Aber auch da, ne, du, David Siebers ist, ich habe es gerade schon gesagt, also es ist die ärmste Sau jetzt gerade da, weil er muss mit dem Kader und mit den mentalen Problemen, die, glaube ich, aktuell jeder irgendwie hat, klarkommen. Und du kannst nicht hingehen und dann die Jugendspieler verheizen, weil auch das ist ja, gehört ja dann zur Wahrheit dazu. Man sieht's ja aktuell bei Lenz. Auch bei dem fängt jetzt einfach der Kopf an zu rattern. Vorher war es Unbekümmertheit und jetzt merkt er, ja, aber links und rechts geben sie mir keinen Halt. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich da was rette, aber kriegt's halt auch nicht hin.
Ja, lass uns vielleicht mal auf Lösungen gucken.
Fanfrage der Woche.
Im Prinzip fasst Joachims Frage ist ganz gut zusammen. Wie können wir jetzt diesen freien Fall beim VfL stoppen? Oder auch Tobi fragt, wie kann man jetzt aus dem Schlamassel rauskommen? Schönes Wort. Da schließt sich aber bei ihm auch die Frage an. Er hat halt Sorgen ums Geld, um es mal so zu sagen, weil wer kauft jetzt gerade ein Trikot? Er hat Sorgen, dass die TV-Gelder zurückgehen, dass der VfL jetzt eben finanziell immer blanker dasteht, plus eben Dieter Hecking und Dirk Dufner weiter auf der Payroll. Und also entsprechend schließt sich die Frage an, wie sieht's denn finanziell beim VfL aktuell aus?
Schwierig. Also Ilja Kenzig hat es ja letzten Dienstag auf der Pressekonferenz gesagt, als eben darüber gesprochen wurde, Dirk Dufner und Dieter Hecking freigestellt, hat er gesagt, eine Trainerfreistellung plant im Prinzip jeder mit ein inzwischen, wenn man einen Profiverein führt. Das ist auch bei Dieter Hecking so gewesen. Also im Etat ist eingeplant gewesen eine Trennung, so blöd es klingt, aber musst du einfach machen. Das Gehalt eines Sportgeschäftsführers ist ehrlich gesagt nicht eingeplant gewesen. Also das reißt schon eine kleine Lücke ins Budget. Und über die nächsten Monate gesehen ist es natürlich problematisch, weil du in der zweiten Liga deutlich weniger TV-Gelder bekommst als in der Bundesliga. Das mal auf jeden Fall. Und jeder Platz in der zweiten Liga ist bares Geld. Also deswegen geht es jetzt gerade nicht nur sportlich ums Überleben, sondern auch finanziell ums Überleben. Und je tiefer du abschneidest, desto weniger TV-Geld bekommst du. Springt vielleicht nächstes Jahr auch nochmal ein Sponsor ab. Also es ist ja klar, es ist alles rein hypothetisch gerade. Aber finanziell wird es nicht einfacher. Und gerade musst du jetzt jeden Euro irgendwie umdrehen, den du dann vielleicht auch nochmal finden kannst, dass du da nochmal was im Budget eingeplant hast, was vielleicht gar nicht so genutzt werden muss, damit du im Winter personell nochmal nachlegen kannst. Und aus meiner Sicht bringt es jetzt auch nichts. Es geht ja dann auch natürlich um die Zukunft. Du brauchst einen neuen Trainer oder brauchst du einen neuen Trainer? Da setze ich jetzt erstmal ein Fragezeichen hinter. Weil wenn das mit David Siebers zwei Spiele funktioniert, dann ist er aus meiner Sicht derjenige, mit dem du weitermachen musst, weil dir auch ein externer Trainer einfach nicht garantiert, dass es anders wird. Du brauchst einen sportlich Verantwortlichen, den du finanzieren musst. Und dann musst du aber im Winter hingehen können und diesen Kader nachjustieren.
Und gerade bei den sportlichen Entscheidungen, die man jetzt treffen muss, eben sportlicher Verantwortlicher und Trainer, die Entscheidungen müssen halt jetzt auch einfach sitzen. Man hat in den letzten Jahren viel zu viele Fehlentscheidungen getroffen, was dann jetzt auch dazu führt, dass man eben finanziell noch schlechter dasteht. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, für mich geht es jetzt eigentlich nur noch darum, den Abstieg in die dritte Liga zu vermeiden, weil das ist ja das absolute Worst-Case-Szenario. Wenn man da abrutscht und den Weg von Arminia Bielefeld geht, da wird ja immer häufig thematisiert, dann steht man als VfL logischerweise ganz, ganz schlecht da. Und deswegen, wie gesagt, die nächsten Entscheidungen müssen sitzen. Da kann man sich auch keine Experimente mehr erlauben, sondern muss man 100% von überzeugt sein. Gleichzeitig muss man aber halt auch verstehen, dass eben die finanzielle Situation so schlecht ist und man nicht eben jeden irgendwie loseisen kann. Oder was dann auch häufig in sozialen Netzwerken steht, dass man bei Vereinen der zweiten Liga, die kleiner sind als der VfL, und kleiner in Anführungszeichen, dass man da Verantwortliche loseisen sollte. Das ist ja für den VfL jetzt aktuell absolut utopisch. Aber trotzdem, es ist eine schwierige Situation finanziell. Und wie du gerade schon gesagt hast, da geht's jetzt um jeden Platz. Für mich aber bin ich am Ende erstmal froh, wenn wir überm Strich stehen und den Neuanfang in der zweiten Liga dann im Sommer starten können.
Ja, ich kann da aus Fanperspektive auch so ein bisschen mit Oliver relaten. Er sagt, er geht seit 40 Jahren zum VfL. Fast, die habe ich fast voll. und er hat noch nie so Angst vor der dritten Liga gehabt. Ist es wirklich so ernst wie noch nie?
Ja, man sieht es ja, dass einfach aus diesem Abwärtsstrudel diese Mannschaft und dieser Verein aktuell gar nicht mehr rauskommt. Und das, es hilft ja einfach auch nichts, da jetzt irgendwas rein zu interpretieren. Die Situation ist, wie sie ist. Sie ist schlecht. Sie ist einfach schlecht. Das muss man so feststellen. Und du siehst das Woche für Woche. Du hast jetzt 5 Spiele aus 6 verloren. Und das einzige Spiel, was du gewinnst, ist, weil du 90 Minuten zu Hause gegen Elversberg in Überzahl spielst. Mhm. Und aber Elversberg ist das beste Beispiel dafür, wie es eigentlich funktionieren kann, wenn du richtige Entscheidungen triffst. Die haben den Trainer verloren, die haben den halben Kader verloren und stehen trotzdem aktuell auf Platz 2 oder 3. 13 Punkte haben sie, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht gänzlich verguckt habe. Also die haben ja dann nur gegen den VfL Bochum verloren. Das ist ja auch absurd. Aber die haben es wieder geschafft, mit einem Trainer, der ein klares Konzept verfolgt, mit jungen Spielern da was aufzubauen in kürzester Zeit, was der VfL Bochum eben nicht geschafft hat. Und das ist das, was Moritz sagt. In der Vergangenheit sind so viele Fehler gemacht worden, die sich bis heute durchziehen. Da wieder rauszukommen, das wird wirklich sehr schwierig. Und da sind wir auch selber gespannt. Also wir kriegen ja auch immer Lack ab als Journalisten, warum wir da nicht mehr den Finger in die Wunde legen etc. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir gänzlich unkritisch durch diese ganze Geschichte gehen. Aber wenn du eben siehst, wie die arbeiten, was die einem dann auch sagen und was dann auf dem Platz passiert, das sind wirklich aktuell 2 unterschiedliche Dinge, ne? Und das macht es dann für uns auch schwer. Weil wenn wir sie unter der Woche trainieren sehen, wenn wir mit den Spielern sprechen, mit dem Trainer sprechen, dann denken wir ja auch, ja, sie haben es jetzt kapiert. Und dann liefern sie wieder so 70 Minuten ab wie in Nürnberg.
Ja, schwierig. Das ist halt immer dieses Paradox mit dem Spiel. Es gibt dann die Trainingsweltmeister und dann im Spiel ist es immer eine andere Situation. Der VfL hat ja auch eine gute Vorbereitung gespielt. Und jetzt sieht man, wie das geholfen hat. Das war eigentlich die letzten Saisons immer so, dass man gesagt hat, oh ja, die Vorbereitung war gut. Dann wird sie auch in der Saison gut werden und die letzten Saisonstarts waren dann immer schlecht. Also als VfL-Fan ist man es ja ein bisschen gewohnt und jetzt auch gerade mit diesem Negativstrudel, da ist mir was eingefallen, als wir das in der Bundesliga mal hatten, habe ich mal darauf geachtet, dass man dann richtig sieht, wie die Spieler manchmal Schritte einfach zu spät sind, weil der Kopf arbeitet, weil du aktiv über Situationen nachdenkst, wo du dann, wenn es läuft, gar nicht drüber nachdenkst und so kommst du dann zu spät in eine Situation bei einem Eckball, dann bist du zu spät an deinem Mann und dann kriegst du ihn nicht verteidigt und das ist halt das wieder rauszubekommen, wie schon gesagt, ich glaube, über Erfolgserlebnisse oder eben, wie du es gesagt hast, der Weg über Hilfe von außerhalb, psychologische Hilfe, auch, dass man da vielleicht irgendwas hinbekommt.
Ja, man sieht es ja auch auf dem Platz. Also Moritz sagte, du kommst einen Schritt zu spät, aber so sie pushen sich ja auch nicht gegenseitig. Habt ihr in Nürnberg mal drauf geachtet? Es waren ja, wenn Aktionen gelungen sind, wurden die ja nicht gefeiert untereinander. Und das hat tatsächlich Maximilian Wittek auch nach dem Spiel angesprochen, dass sie da auch wieder hinkommen müssen, dass die aktiv im Spiel aufeinander selber Einfluss nehmen müssen und laut sein müssen, sich für gute Aktionen feiern und wenn was schlecht ist, wieder aufbauen. Aber auch da habe ich aktuell nicht das Gefühl, dass da dieser entsprechende Zusammenhalt in der Form da ist, wie er sein müsste, um aus so einer schlechten Situation rauszukommen. Ja, das macht mir wirklich Sorgen.
Manche Spieler haben das ja privat organisiert, so Coaching irgendwie, aber das mal von Vereinsseite zu bekommen, das wäre vielleicht jetzt, also finde ich einen interessanten Gedanken, vielleicht ja genau das Richtige, wer weiß. Wie geht's denn jetzt weiter beim VfL in den nächsten Monaten, wenn wir mal so einen Blick in die Glaskugel wagen? Also nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Vereinsführung.
Ja, Vereinsführung muss man sagen, wir nehmen jetzt ja heute am Montag auf, die sind jetzt genau 100 Tage im Amt. Also das neue Präsidium um Andreas Lute, Hans-Peter Phillis, Bettina Stratmann, Till Grönemeyer und. Es sind ja inzwischen 9 Leute dann, die zum Aufsichtsrat dann gehören. Auch für die ist es natürlich eine schwierige Situation. Die haben sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt, wenn du neu im Amt bist. Und Andreas Lute hat es letzte Woche aus meiner Sicht richtig gesagt. Egal was im Verein passiert, wichtig ist das, was auf dem Platz ist. Und da kannst du im Hintergrund machen, was du willst. Wenn sportlich nicht läuft, ist es für den gesamten Verein schlecht. Und die sind eingestiegen und mussten, glaube ich, erstmal sich reinarbeiten, was da in den letzten 4 Jahren passiert ist. Aus meiner Sicht, ich habe es ja letzte Woche relativ deutlich gesagt, hat die alte Führung da auch einige Fehler gemacht, die sich eben auch bis heute durchziehen oder die heute dann ihre Auswirkungen haben. Ich glaube aber schon, dass da was entstehen kann, weil Lute und Co. hatten es ja hier auch im Talk angekündigt. Jeder Stein muss umgedreht werden. Es passiert aktuell. Aktuell wird jeder Stein umgedreht. Passt, glaube ich, nicht jedem im Verein. Das muss man auch dazu sagen. Weil die sich dann schon auch ein bisschen mit einmischen, alles sehen wollen. Aber das kannst du natürlich abwägen. Ist das richtig? Ist das falsch? Eintracht Frankfurt hat es gemacht, nachdem Präsident Fischer dort rausgegangen ist zum Beispiel. Ist auch alles einmal umgedreht worden. Bei denen funktioniert im Gesamtverein das aber auch. Also das sind viele Vereine gucken sich das so ein bisschen ab. Aber auch da, man muss über die nächsten 4 Jahre. Aber bei denen ist jetzt einfach das Wichtige. Die müssen, was Moritz gerade angesprochen hatte, jetzt die Entscheidung treffen im sportlichen Bereich. Und darauf kommt's an. Und damit steht und fällt wahrscheinlich auch deren Amtszeit.
Wie bewertest du denn die ersten 100 Tage neues Präsidium so aus Fansicht? Vielleicht auch in Sachen Außenwirkung. Es gab ja diesen Brief an die Fans, den, naja, könnte man auch nichtssagend nennen, so.
ich wollte gerade sagen, also ich glaube, vieles, was das aktuelle Präsidium macht, merkt man als Fan noch gar nicht, weil viel intern eben passiert, wie du gesagt hast, da werden viele Steine umgedreht, was ich erstmal richtig finde, weil ich glaube, wir sind als VfL nicht in der Situation, jetzt in Bequemlichkeiten zu kommen und zu sagen, ja, wir machen jetzt erstmal so weiter, sondern da muss man den Finger in die Wunde halten und da muss man eben jeden Stein umdrehen. Was man als Fan mitbekommt, ist eben die Kommunikation nach außen und da ist eben der Brief, den du gerade angesprochen hast, wofür es auch viel Kritik gab, wo dann so die Wörter gefallen sind, dass es von der KI geschrieben wurde, weil es eben so nichtssagend ist. Da muss man sich dann halt als Präsidium auch fragen, ob das so sinnvoll ist, wenn man vorher für offene Kommunikation steht und dann mit dem ersten Brief, den man veröffentlicht, kriegt man so ein Feedback zurück, ob man dann eventuell nochmal die Kommunikation überdenken muss. Gleiche gibt es jetzt auch bei Andreas Lute, der ja auf Social Media, gerade auf Twitter, sehr aktiv ist. Da gibt es dann auch, wenn ich mir das so durchlese, viele negative Stimmen, weil er eben seine Antwortfunktion ausgestellt hat, wo dann auch welche sagen, ja okay, aber wie sollen wir jetzt hier mit dir in den Diskurs gehen? Wie sollen wir da irgendwie, also wie funktioniert das mit der Kommunikation? Ich glaube, das ist gerade einer der größten Kritikpunkte, wenn ich das so mit aufnehme von außerhalb, dass eben die Kommunikation mit den Fans noch nicht so klappt, wie sich das viele wahrscheinlich vorgestellt hatten, als die Wahlen waren oder als dann auch das Präsidium seinen Job angetreten hat.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, sie haben es sich auch anders vorgestellt, aber sie merken gerade, es ist halt, sie arbeiten jetzt für einen Club, ne? Und es gibt eine Clubkommunikation und es gibt eine, die sie vielleicht selber machen oder umsetzen würden. Das muss sich noch einspielen, aus meiner Sicht, weil, wie gesagt, kannst nicht einfach irgendwas rausgeben, was der Club dann vielleicht nicht will und wo es dann auch um in Anführungszeichen Geheimnisse geht, oder nicht so krass den Einblick geben kannst, wie die das an allerdings vielleicht machen wollen. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen die Problematik, dass sich das mit der insgesamten Clubkommunikation noch einspielen muss.
Natürlich. Aber es ist auch sowas, ich glaube, für viele Fans dann noch nicht so verständlich, weil natürlich, man hat die Wahlversprechen am Anfang. Und da ziehen sich dann viele halt hoch und haben darauf gehofft, dass man endlich ein bisschen mehr versteht, wie der Club halt handelt und warum man so handelt. Und ich glaube dann auch gerade eben mit diesem Brief war das dann für viele so ein Moment, ja okay, Kommunikation ist immer noch irgendwie ähnlich und wir wissen nicht mehr.
Ja, ich finde so aus meiner Perspektive heraus auch gerade die Personalie Andi Lute ist so jemand, der halt so unterhält der Relegation und bla bla, ne? Man kennt es. Ist jetzt so ein bisschen in so eine etwas unnahbarere Ansprechhaltung gewechselt, gefühlt, so ein bisschen spitzlippiger geworden, was natürlich aber auch irgendwo die Rolle mit sich bringt, ne? Aber ja, ich finde ihn nicht mehr so nahbar, wie es früher war, aber ist ja auch irgendwo verständlich.
Ja,
vielleicht.
Ich denke auch, dass das verständlich ist und vor allem auch mit der Arbeit, die dann da irgendwie auf das Präsidium zukommt, was man da jetzt hat, also ist auch was wir von außerhalb wahrscheinlich gar nicht so wissen. Wenn man dann die internen Einblicke hat, ist das nochmal was anderes. Aber ich glaube, da ist dann doch schon intern sehr viel, was man aufarbeiten muss. Auch interne Kommunikationswege, wie wir das dann bei Dirk Duffner jetzt auch gehört haben, dass da die Kommunikation nicht immer gepasst hat. Ich glaube, das ist dann, dass man sich darauf gerade erstmal fokussiert, weil André Luth hat ja auch immer gesagt, wenn es intern nicht funktioniert, kann es nach außen dann auch nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich was, wo sie gerade ansetzen. Und weil ich gerade da bei war, das zu sagen, wie ich das Präsidium einschätze, um es positiv abzuschließen. Ich finde den letzten Schritt jetzt eben mit der Entlassung von Dieter Hecking und Dirk Duffner, es war ein mutiger Schritt,
Und auch endlich mal ein Schritt, wo schnell gehandelt wurde, weil wir hatten das in den letzten Jahren dann immer, dass sehr, sehr lange gebraucht wurde, bis man da eine Entscheidung trifft. Und das hat dann Punkte gekostet. Deswegen ist es da schon mal gut, dass eben jetzt mutig vorangegangen wird und dann eben eine einheitliche Entscheidung getroffen wird.
Ja, hinter der man jetzt auch eben als VfL steht und das so mitträgt. Ja, sollen wir nochmal den Blick wagen in die sehr unmittelbare Zukunft?
Tippspiel.
Beziehungsweise, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich vermute, Darius Wosch ist in unserer Tipprunde. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Aber wenn dann, Darius, dann melde dich für deinen Fanschal und sowieso kannst du auch mal in den Talk vorbeikommen. Weil es hat jemand gewonnen mit dem Namen Zaubermaus. Das ist natürlich schön. 18 Punkte gemacht. Zusammen auf dem zweiten Platz mit Antibank und Bamba Fußball. G.O. Wir können uns jetzt denken, wie dieses Wort weitergeht. Vielleicht weiß es nur die Person selbst. Und Platz 1 hat aber quasi diesen Spieltag gemacht. Dani-Sahne mit 20 Punkten. Und habt ihr alle gewonnen? Schreibt uns gerne eine Mail. So. Düsseldorf zu Hause. Düsseldorf zu Hause zuletzt? Habe ich keine so guten Erinnerungen. Sagen wir mal so. Düsseldorf zuletzt generell. War schön. Auf welchen VfL trifft die Fortuna am Samstag?
Ich hoffe, dass sie auf einen VfL treffen, der in den Heimspielen zeigen möchte, dass die doch die Grundtugenden beherrschen und eben mit Kampf, Motivation und eben auch mit den Vorgaben des Trainers in das Spiel gehen. Und ich glaube, die Fortuna hat auch noch eine kleine Rechnung offen mit dem VfL. Also sie werden da auch sehr motiviert reingehen in das Spiel. Aber ich denke, dass der VfL jetzt dann doch gerade beim ersten Heimspiel mit dem neuen Trainer ein anderes Gesicht zeigen wird. Es wird nicht alles besser sein, aber dass da der Kampf deutlich mehr rüberkommen wird und das Stadion dann eben auch hinter der Mannschaft steht und da mehr Fans dann sind, die die Mannschaft auch noch anfeuern und man sich gegenseitig anzündet.
Ich bin da grundsätzlich bei Moritz. Also ich glaube, dass die zweite Trainingswoche der Mannschaft unter David Siebers helfen wird, dass das weiter implementiert wird, was er eigentlich vorhat, dass sich Abläufe einspielen, dass David Siebers dann aber vielleicht auch eine mutige oder mutigere Entscheidung in der Aufstellung trifft. Fortuna hat jetzt am Wochenende 3-0 gegen Darmstadt zu Hause verloren. Also bei denen funktioniert auch noch nicht alles. Also das ist ja irgendwie ein Paradoxum in dieser zweiten Liga, ne? Dass die ganz großen Aufstiegsfavoriten von vor der Saison kriseln. Es ist Hertha, es ist Fortuna, es ist der VfL Bochum. Wobei man jetzt sagen muss, VfL großer Aufstiegsfavorit, lassen wir mal dahingestellt. Aber auch das betrifft die Fortuna. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es funktioniert am Wochenende. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die direkt gewinnen. Ich bin wieder beim 1:1 wie letzte Woche schon. Hat auch nicht funktioniert. Wobei, fast hätte es funktioniert.
Wäre da nicht diese Nachspielzeit gewesen. Ja, okay.
Ich wollte eigentlich auch mit dem 1:1 gehen, aber ich sage, es wird ein 2:1 Sieg für den VfL und diesmal ist es umgedreht, dass man selber am Schluss dann den Siegtreffer erzielt.
Und dann brennt dann die Hütte.
Ja, und dann sind die Köpfe auch frei.
Ja, freigepustet für den Aufstieg jetzt. Nein, Aufstieg in der Tabelle ein paar Plätze hoch, das so meine ich's. Man will ja nicht hier zu große Worte in den Mund nehmen. Ja, es ist immer blöd, wenn einer schon seinen Tipp gesagt hat.
Ja, 2:1 ist dein Standardergebnis.
Das ist mein Standardergebnis. Aber ich habe auch, ich halte einfach an meinem 3:2 fest, was ich mir ja schon in Nürnberg gewünscht hätte. Kam dann auch mittendrin einer und sagt so, dein Tipp geht aber nicht auf, ne? Ich sagte, geht der selten. Ja, so ist das hier. Ja, das sind unsere Tipps, das sind unsere Einschätzungen für diese Woche. Danke, Moritz, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
Hört gerne auch mal rein in immer wieder VfL, ne? Wisst ihr Bescheid? Kriegt ihr noch mal ein bisschen mehr Fan-Meinung. Ihr seid ja alle Fans.
Genau.
Brennt für den Verein. Genau. Und dann danke fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Adios.
Wiedersehen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.